Pater Paul Moll wird auch als der belgische Pater Pio genannt. Er wurde am 15. Januar 1824 in Antwerpen in der Ortschaft Moll geboren, daher sein Name. Der Benediktiner und Apostel des flämischen Volkes wird zu einem der größten Wundertäter des 19. Jahrhunderts. Aus dem Buch von Benedikt Stolz, OSB, der Sänger der göttlichen Liebe und große Nothelfer, hören wir Auszüge zur Lebensbeschreibung wie auch Aussprüche und Zitate aus Briefen von Pater Paul vom Franz Reisinger Verlag in der zweiten Auflage vom Jahre 1965 und heute den vierten Teil der neunteiligen Beitragsreihe. Viel Freude und Erbauung mit dem belgischen Pater Pio, Pater Paul von Moll. Das Jahr 1884 ist besonders gekennzeichnet durch einen großen Erfolg bei dem Gebrauche der St. Benediktus-Medaille. Es handelt sich um die auffallend schnelle Heilung der sterbenskranken 12-jährigen Tochter einer Witwe von Wingen, deren Krankheit offenbar von diabolischem Einfluss berührte. Die Pflege von Seiten zweier Ärzte der Gemeinde, zwei Wallfahrten nach Thiel und mehreren Novenen blieben erfolglos. Pater Paul gab statt Medizin Rosenstaub aus dem berühmten Garten von Subiasco. Außerdem ließ er dem kranken Kinde eine Benediktus-Medaille umhängen. Nach einer neuntägigen Andacht zum Heiligen Ordensstifter trat schon eine merkliche Besserung ein, die vollständig wurde, als man das Kind persönlich bei Pater Paul vorstellte. Andere auffallende Heilungen durch den Gebrauch der Benediktus-Medaille aus dieser Periode des Lebens Pater Pauls seien hier nur kurz angedeutet, da sie in den eben erwähnten Werken ausführlich zu finden sind. Ein Bauer, der jeden Sonntag von Ostkamp nach Steinbrücke mit seinem Wagen zur heiligen Messe kam, hatte oft große Mühe, sein scheues Pferd über eine bestimmte Brücke zu bringen. Erst als eine Benediktus-Medaille an die Zügel des Pferdes befestigt wurde, blieb das Tier ruhig und furchtlos. Aus dem Stalle eines Bauern von Ostkamp wurden Krankheiten der Tiere durch Anhängen der Medaille an die Stalltür gebannt. Einen anderen Gutsbesitzer beschützten die Medaille gegen Ungewitter und Überschwemmung. Ein andermal wird eine todkranke Ziege durch die Benediktus-Medaille geheilt. Mehr als die Bewahrung von irdischem Hab und Gut lag dem Manne Gottes natürlich das Heil der Seele am Herzen. Daher gab er einmal jenem hoffärtigen Fräulein eine gute Lehre, die es wohl ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen hat. Bei einem schönen Sommerwetter kam sie zu Fuß von Brücke. Als sie in die Benediktinerkirche eintrat, ließ sie ihre Schleppe, die sie bis jetzt noch mit der Hand zurückgehalten hatte, fallen, wie es in der damaligen eleganten Welt üblich war. Majestätisch schritt sie durch die Kirche, während ihre hübsche Schleife das Kirchenpflaster kehrte. Pater Paul begegnete ihr und flüsterte ihr zu: »Seien Sie nicht so hoffärtig!« Nach dem Besuch der Kirche machte sich das Fräulein wieder auf den Weg zur Stadt. Aber siehe, da wurde es plötzlich von einem gewaltigen Platzregen überrascht, der es bis auf die Haut durchnässte. Und die herrliche Kleiderschleppe hatte all ihre Schönheit verloren. Viel zartere Behandlung und Belehrung wurde einem anderen Fräulein zuteil, das offenbar auf dem Weg zur Tugend und Vollkommenheit bereits größere Fortschritte gemacht hatte. Die Unterweisung, die sie erhielt, kann vielen von Nutzen sein. Daher wollen wir es nicht versäumen, die ganze Begegnung hier wiederzugeben, so wie das Beichtkind des Paters so selbst aufgezeichnet hat. Pater Paul sagte eines Tages zu mir: »Ach, Wie groß ist der Schatz der Liebe Christi! Bereiten Sie sich vor, um morgen in aller Frühe kommen zu können. Ich werde für Sie beten, damit Sie ein wenig von dieser Liebe Christi verspüren können. Ich ging deshalb am nächsten Morgen nach Steenbrücke. Pater Paul sagte zu mir: Erstens, erwecken Sie einen Akt der Reue. Zweitens, bitten Sie die allerseligste Jungfrau Maria um ihren mütterlichen Segen, damit sie durch ihre Fürsprache die Gnade erhalten, ihren lieben Sohn in ihrem Herzen mit so inbrünstiger Liebe zu empfangen, dass sie alle Liebe, mit der er je geliebt worden ist, in sich schließe. Drittens, beten Sie zum heiligen Josef und zum heiligen Benediktus, zur heiligen Scholastica, zu allen Heiligen des Himmels und besonders zu ihrem Schutzengel, damit sie ihnen diese Gnade durch die Fürbitte Mariens verschaffen mögen. Nachdem der Gottesdienst beendet war und ich mich allein in der Kirche befand, näherte sich mir der Pater und sagte: Erneuern Sie noch einmal alle Akte, die ich Sie als Vorbereitung zur heiligen Kommunion gelehrt habe. Ich kniete dann an der Kommunionbank nieder, während Pater Paul Vorbereitungen traf, mir den Leib des Herrn zu reichen. Auf einmal nahm ich einen so köstlichen Wohlgeruch wahr, dass ich davon ganz zerstreut wurde. Ich dachte, ein Ordensbruder müsste mittlerweile mit einem Blumenstrauß in die Kirche gekommen sein. Als ich die Augen erhob, sah ich zu meinem Erstaunen Pater Paul vor mir in einer Verzückung. Er hielt die heilige Hostie und schwebte über dem Boden. Ich kann nicht genau sagen, wie lange er in dieser Haltung blieb. Es scheint mir aber 5 Minuten gedauert zu haben. Unmöglich ist es mir auch zu beschreiben, wie angenehm das Gesicht und die Stellung des Mönches anzuschauen waren, während die Luft von feinstem Rosen- und Blumenduft erfüllt war. Pater Paul trat dann an mich heran und legte die Himmelsspeise auf meine Zunge. Meine Aufregung war so heftig, dass ich keine Gebete verrichten konnte. Kaum war es mir möglich zu sagen: Herr Jesus, wie wunderbar bist du für alle jene, die dich kennen und lieben. Nach der Kommunion empfing mich Pater Paul im Sprechzimmer des Klosters und sagte zu mir: Nun, sind Sie zufrieden, unseren Heiland empfangen zu haben? Ja. Und diese Freude ist so groß, dass man von Sinnen kommen könnte. Allerdings ist es möglich, aber nicht für Sie, dass Sie noch nicht so weit vorgerückt sind. Die heilige Magdalena von Pazzi hat diese Freude empfunden. Eines Tages lief ihr Herz so sehr von Liebe über, dass sie dreimal um das Kloster herumlief und in einem Fort schrie: O Liebe, O Jesus, meine Liebe! Die Zugegangenen waren, sagten sie, sei närrisch geworden. Ihr Wahnsinn bestand darin, dass sie in einem hohen Maß den Schatz der Liebe besaß. Möchten Sie nicht auch gern ein Kind der Liebe werden? Ja, wäre das möglich? Mit gutem Willen und der Gnade Gottes ist alles möglich. Was muss ich tun? Erstens, auf das Vermögen, das Ihnen angeboten ist, verzichten. Zweitens, jede Eitelkeit und Kleiderpracht verbannen. Drittens, alle Ihre Werke aus Liebe zu Jesus verrichten. Ist das hinreichend? Ja, denn wenn man ein Kind die ersten Schritte lehrt, geht man langsam zu Werke. Wenn ich jemand in der Liebe Christi unterrichten und ihn auf den Weg der Vollkommenheit bringen will, muss ich langsam anfangen und Schritt für Schritt mit ihm vorwärts gehen. Eine Person, die, um vollkommen zu werden, mit übertriebenen Kasteiungen den Anfang macht, zerstört ihre Gesundheit. Dann wird auch ihre Seele krank und sie ist zum Guten ganz untauglich. Deshalb ist große Vorsicht erforderlich, denn nur nach und nach ersteigt man den Gipfel des Berges der Vollkommenheit, auf dem das Kreuz steht. Dies ist die Schule des innerlichen Lebens, die zum Hafen des Heils und der Liebe führt. In dieser Schule werden Sie die Selbsterkenntnis und Demut lernen und die mannigfaltigen Werke der Liebe üben. Seien Sie vorsichtig, beten Sie viel, befolgen Sie meine Ratschläge und Ihr Leben wird glücklich sein. Verstehen Sie aber dies eine gut, nämlich, dass den Kindern der Liebe Jesu die Kreuze niemals fehlen und diese werden ihnen manchmal gerade von denen auferlegt, die sich ihre besten Freunde nennen. Wenn sie aber Mut haben und sich Gewalt antun wollen, wird Jesus, der Vielgeliebte, an ihrer Seite sein und ihnen die Last ihrer Kreuze tragen helfen. Wo der Wille gut ist, fehlt die Gnade niemals. Es mangelt mir an Zeit, Ihnen mehr darüber zu sagen. Von Zeit zu Zeit können Sie zurückkommen, um den Baum der Liebe in Ihrem Herzen pflegen zu lassen. Sie dürfen mich als Ihren Wegweiser erwählen. Gott befohlen, mein Kind, seien Sie mutig und möge Gottes Segen Sie begleiten. Gelobt sei Jesus Christus. Wie dieser Bericht, so enthüllt uns auch der nachfolgende etwas von dem Reichtum des tiefen mystischen Innenlebens des demütigen Mönches. Einst riet mir Pater Paul in Steenbrücke, schreibt eine andere seiner Schutzbefohlenen, täglich am Fuße des Kreuzes mit der Todesangst des gekreuzigten Heilands und der Leiden der Gottesmutter zu erinnern. Der ehrwürdige Pater sagte, dass er dies auch tue, und gerade dieser Andacht verdankt er die große Zahl der Sünder, die sich bei ihm zur Beichte melden. Deswegen hasst ihn der Teufel unsäglich. In der Nacht, sagte er, kam einmal der Teufel in meine Zelle, er sprang mir an den Hals und wollte mich aus Rache erwürgen. »Aber lieber Pater«, rief ich, »wie sind Sie seiner losgeworden?« »Nun, mein Kind«, ich rief Jesus in seiner Liebe an und sagte, »O Liebe, o unendliche Liebe, o Meer der Liebe, wie gut bist du zu den Menschen gewesen, dich vom Satan in der Wüste versuchen zu lassen.« Und sofort floh der Teufel mit einem abscheulichen Grunzen und erfüllte meine Zelle mit einem pestartigen Gestank. Er kommt oft und quält mich. Es ist unsagbar, wie viele erbauliche und tröstliche Begegnungen mit Pater Paul in der Kirche von Steenbrücke stattgefunden haben. Eines Tages flehte eine Frau von Oskamp den Mann Gottes an, für die Genesung ihres Mannes zu beten. »Warten Sie«, sagt er, »ich will zuerst vor der Statue des heiligen Benediktus beten.« Zurückgekommen, sagte er, »die Krankheit Ihres Gatten ist schon zu weit vorgeschritten. Heute Abend werden Sie sich von ihm trennen müssen.« Noch am selben Abend starb ihr Mann. Offenbar hatte Pater Paul bei Ankunft der Frau sofort die schlimme Lage ihres Mannes und den Willen Gottes erkannt und wollte durch das Gebet und die damit verbundene Verzögerung die arme Frau auf die traurige Nachricht vorbereiten. Besseren Erfolg hatte eine andere Frau von Oskamp, die Mutter von 17 Kindern. Ihr 14-jähriger Sohn war von einem Wagen überfahren worden und sein Bein sollte amputiert werden. Als sie zu ihm in die Kirche kam, schalt er sie zuerst, dass sie so spät gekommen sei. Dann gab er ihr den Auftrag, nicht zuzulassen, dass das Bein abgenommen werde. Ihr Sohn werde gesunden. So geschah es auch. Der Pater sagte bei dieser Gelegenheit der Mutter voraus, dass alle ihre Kinder heiraten und sie eine große Familie erhalten werde.
Benedictus qui veni.
Abschied von Steenbrügge 1887. Im Jahre 1887 wurde Pater Paul wieder nach Dendermonde zurückgerufen. Kurz vor seinem Scheiden sagte er an einem Sonntag von der Kanzel: »Ich werde nicht mehr lange hier bleiben. Alle, die um sich oder ihr Vieh bekümmert sind, sollen zu mir kommen. Ich werde allen helfen.« In ähnlicher Weise sagte er einer Dame, die er geheilt hatte: »Sind Sie doch so gut und laden Sie alle Ihre kranken Freunde und Bekannten ein, mich zu besuchen. Ich werde Sie alle heilen.« In Anbetracht solch Lieb und machtvoller Güte konnte daher ein Gutsbesitzer aus der Gegend von Steenbrügge voll des Lobes sagen: »Wie oft ist nicht dieser gute Mann zu uns gekommen, und jedes Mal bedeutete sein Besuch Glück. Er war wirklich die Güte selbst. Ein wahrer Vater für uns, der uns alles verschaffte, was wir brauchten, und selbst unsere geheimen Wünsche erfüllte.« Sein Weggang von Steenbrügge verursachte bei allen tiefe Trauer. In seiner überschwänglichen Güte hatte der liebevolle Pater ein Mittel gefunden, dass er noch nach seinem Abschied von Steenbrügge manchen Kranken helfen konnte. Er hatte einmal ein Fräulein von Knessellehre durch einfache Berührung von einer schmerzlichen Verrenkung des Armes befreit. Die Medizin, die sich das Fräulein in Brügge bei einem Apotheker geholt hatte, forderte er ihr ab, angeblich als Belohnung für ihre Heilung. Bevor sie sich aber verabschiedete, gab ihr der Pater das Fläschlein mit den bedeutsamen Worten zurück: »Damit werden Sie in Ihrem Wohnort alle Verrenkungen bei armen Leuten, die um ihr tägliches Brot schaffen müssen, helfen können. Sie brauchen nur einmal mit einem kleinen Quantum diese Salbe die Stelle einzureiben, um die Leute in meinem Namen zu heilen. Das Fläschchen muss aber mein Eigentum bleiben.« Seitdem bediente sich das Fräulein dieses Mittels, das Vater Paul durch seinen Segen und sein Gebet wirksam gemacht hatte, um den armen Leuten zu helfen. Eine einzige Einreibung genügte stets, um jede Verstauchung zu vertreiben. Die auffallenden Heilungen mit dem Inhalt dieses Fläschleins dauerten noch nach dem Tode des Gottesmannes an. Bevor wir jedoch mit Pater Paul von Steenbrügge Abschied nehmen, möchten wir noch erwähnen, dass er den Sohn einer armen Bauersfrau, die seine Hilfe nicht gut entbehren konnte, Befreiung vom Militärdienst versprach und erlangte. »Führt sich Ihr Sohn gut auf?«, fragte er. »Ja, gewiss.« »Und er flucht nicht?« »Niemals.« »Er wird in der Musterung eine gute Nummer ziehen, und auch Ihre anderen Söhne werden später dasselbe Glück haben. Machen Sie sich keine Sorgen darüber.« Und so geschah es auch. Einem jungen Mann, der vor einer Prüfung stand, versprach er guten Erfolg und auch eine gute Heirat, wenn er sich des Fluchens enthalte. Der Student entsagte seiner bösen Gewohnheit und alle Versprechungen erfüllten sich. Bevor nun Pater Paul Steenbrügge verließ, machte er einen Abschiedsbesuch bei dem hochwürdigsten Herrn Bischof von Brügge, Magister Veit. Wie er selbst einem guten Freunde später erzählte, kniete er sich vor dem Bischof mit den Worten nieder: »Hochwürdigster Herr Bischof, ich bin gekommen, Sie zu bitten, mir all das Übel, das ich während meines Aufenthaltes in Ihrem Bistum angestiftet habe, zu vergeben.« Der Bischof antwortete: »Stehen Sie auf, denn ich bin nicht würdig, Sie kniend vor mir zu sehen. Sie haben nur Gutes getan, und so oft Sie es nur wünschen, können Sie wiederkommen.« Bei dieser Gelegenheit ist erwähnenswert, dass derselbe Bischof einem Priester aus der Gegend von Brügge, der ihn fragte, was er von Pater Paul halte, antwortete: Er ist ein Heiliger. Wieder in Dendermond. Man kann sich die Freude der Bewohner von Dendermond vorstellen, die sie empfanden, als ihr großer Wohltäter und geistlicher Vater wieder in sein Heimatkloster zurückkehrte. Und nun begann der Zustrom von Hilfesuchenden wiederum wie vor Jahrzehnten, ja in noch vielfach erhöhtem Maße. Die meisten Einzelberichte über die Tätigkeit des heiligmäßigen Mannes stammen aus dieser letzten Periode seines Lebens. Die Zeiten des Evangeliums schienen sich zu erneuern. Kranke, Lahme, Blinde wurden augenblicklich oder doch nach Erfüllung der Bedingungen, die ihnen der Mann Gottes auferlegt hatte, geheilt. Hunderte von Krücken, die Geheilte in der Klosterkirche zurückließen, legten beredtes Zeugnis ab von den schier unzähligen Gnaden, die hier ausgeteilt wurden. Wahrlich, sagte ein Augenzeuge, man sollte fast glauben, dass dieser Pater aus Gewohnheit und wie zum Zeitvertreib Wunder wirkt. Dabei blieb er stets der demütige Mönch, der alles, was geschah, der Fürsprache der Gottesmutter oder des heiligen Benedikt zuschrieb. Einige Beispiele sollen das Bild beleben, das sich damals vor den Augen der Pilger abspielte. Eine Mutter kommt mit ihrem Kinde, das an Krücken ging, in die Kirche von Dendermond. Als nun Pater Paul gerade zum Altare schritt, um die heilige Messe zu lesen, sah er den armen Knaben, ging auf ihn zu und sprach: Nimm bei der Wandlung deinen Krücken und lege sie auf die Kommunionbank. Der Knabe gehorchte und war geheilt. Eine alte Dame kam 1892 mit einem blühenden Mädchen von ausnehmender Schönheit, das aber im Munde ein blutendes Geschwür hatte. Keinem Arzt war es bisher gelungen, das Kind zu heilen. Pater Paul machte es zunächst auf die Gefahren aufmerksam, denen Jungfrauen in der Welt ausgesetzt sind, und trug ihm, eine Novene zu beten, auf. Dann berührte er die Wunde mit dem Finger und alsbald erfolgte die völlige Heilung. Eine junge Dame von Antwerpen wollte heiraten, konnte aber die Zustimmung ihres Vaters nicht erwirken. Als sie auf Anraten ihrer Freundinnen nach Dendermond kam und Pater Paul von so vielen Hilfesuchenden umgeben sah, scheute sie sich, in deren Gegenwart dem Mönch ihr Anliegen vorzutragen. Doch da bemerkte sie, wie der gute Pater ihr wiederholt ein Zeichen gab, sich zu nähern. Sie kam und er sagte ihr in aller Freundlichkeit: Würden Sie es nicht vorziehen, mich in der Sakristei zu sprechen? Es wäre mir sehr lieb, hochwürdiger Vater. Treten Sie ein, ich werde Ihnen gleich folgen. Pater Paul tröstete sie und erklärte ihr, dass ihre Ehe der Wille Gottes sei, dass sie glücklich sein werde und sich auch bald ermöglichen lasse. Als ihr Bräutigam einige Tage darauf trotzdem wiederum vom Vater abgewiesen wurde, begann das Paar schon an der Gültigkeit der Voraussage zu zweifeln. Jedoch 8 Tage später erkrankte der Vater und starb. Nach einem Monat wurden die Verlobten wieder bei Pater Paul vorstellig. Er riet ihnen, die Ehe nicht mehr länger aufzuschieben. Sie wurde auch geschlossen und wurde eine wahrhaft glückliche. Der Pater sagte ihnen noch manches über die Zukunft der Kinder voraus, was auch alles genau eintraf. Eine Frau von Miregem machte Pater Paul das krumme Rückgrat gerade, indem er sie bei den Schultern fasste und sagte, »So sollen sie gehen, ganz gerade.« Augenblicklich befand sich das Rückgrat der Frau im normalen Zustand. Ein Schiffer von Antwerpen klagte über seine 4 kranken Kinder. Der Pater antwortete ihm, seit 7 Jahren sind sie nicht mehr zur Beichte gegangen und auch ihre Frau ist schon seit 6 Jahren nicht mehr derselben Pflicht nachgekommen. Das ist die Ursache der Krankheit ihrer Kinder. Gehen sie beide in Antwerpen zur Beichte und alles wird wieder bei ihnen in Ordnung kommen. Ein Mädchen kommt mit seinem 6-jährigen kranken Schwesterchen zu Pater Paul, der ihm sagt, ihre kleine Schwester ist so übel dran, wie nur möglich. Ihr Vater ist gestorben und ihre Mutter führt kein ordentliches Leben. Sagen Sie ihr, sie solle ihr Betragen bessern, zur Beichte gehen und eine 9-tägige Andacht zum heiligen Benediktus halten. Dann wird das Kind genesen. Tut die Mutter das nicht, so wird es sterben. Was sie anbelangt, folgen sie dem guten Gedanken, den sie haben, in ein Kloster einzutreten. Ihr Glück hängt davon ab. Noch in demselben Jahre starb das Kind und das Mädchen trat ins Kloster ein. Einer seit Jahren völlig tauben Mutter sagte Pater Paul, an dem einen Ohr werden sie taub bleiben, das andere werde ich heilen. Das Ohr heilte auch bald. Zu der sie begleitenden Tochter sagte er, tun Sie es Ihrer Mutter nach, sie betet viel. Es war Tatsache, wenn sie allein war, betet sie beständig. Auch seine früheren Nachbarn von Steenbrück wandten sich immer wieder an den Helfer in jeglicher Not. So klagte ihm eines Tages eine betrübte Bauersfrau ihr Leid über den Fortgang ihres erwachsenen Sohnes. Pater Paul tröstete sie mit dem Versprechen, dass er ihn innerhalb 3 Tagen zurückschicken werde. Tatsächlich kam er. Ein unwiderstehlicher innerer Drang hatte ihn plötzlich erfasst, so dass er keine Stunde länger mehr bei seinem Dienstherrn bleiben konnte. Wo Pater Paul eine reine und Gott wahrhaft liebende Seele fand, suchte er sie anzuspornen, immer eifriger nach Vollkommenheit zu streben und Gott mehr und mehr zu lieben. Oft wandte er ganz eigenartige Mittel an, die schwer zu verstehen sind und nur einem Gottesmann wie Pater Paul möglich waren. So sagte er einmal einer Arbeiterin, die er geheilt hatte, im Jahre 1892, »Wenn Sie den Kreuzweg verrichten, betrachten Sie besonders die 6. Station, bei der Sie die göttlichen Gesichtszüge auf dem Schleier der heiligen Veronika eingeprägt sehen. Sie werden dann unseren Herrn in Person im allerheiligsten Sakrament erblicken.« Mit Tränen in den Augen erzählte die Arbeiterin weiter. »Ich bin so aufgeregt, dass ich es kaum erzählen kann. So furchtbar war es. Ich sah in der Hostie das lebendige Haupt Christi. Es war so blutig und so schrecklich verwundet, dass mir das Blut in den Adern erstarrte. Die Erscheinung hat sich oft wiederholt. Und Pater Paul hat mir einen diesbezüglichen Brief geschrieben, den ich meinem Beichtvater, einem Franziskanermönch, zeigte. Später hat mir Pater Paul noch gesagt, Gott wünscht und erwartet drei Dinge ganz besonders von Ihnen. Erstens, besondere Gebete für die armen Sünder und die Gotteslästerer, dann wird diese Gnade immer mehr und mehr zunehmen. Zweitens, Gebete für die armen Seelen im Fegfeuer. Drittens, besondere Fürbitte für die Seele ihrer armen Mutter, die im Fegfeuer so erbärmlich ihretwegen leidet, denn sie hat sich ihrem religiösen Berufe widersetzt. Darum gibt ihnen Gott die Gnade im allerheiligsten Sakrament des Altares, unseren Heiland, mit der so blutigen Dornenkrone zu sehen. Dies ist ein Geheimnis für sie und eine große Sache für mich. Machen Sie täglich eine kurze Betrachtung über das Leiden Christi. Lieben Sie die Demut. Jesus liebt demütige Seelen und läutet sie streng. Mein Kind, unterhalten Sie keinen Zweifel an der göttlichen Herkunft dessen, was Sie im allerheiligsten Sakrament des Altars sehen, denn ich selbst habe Ihnen diese Gnade von Gott erlangt. Sollten Sie aber Zweifel an der Echtheit Ihrer Erscheinungen haben und dieselben für geistige Einbildungen halten oder Sie der List des Teufels zuschreiben, so würden dieselben für immer aufhören. Dies ist keine gewöhnliche Gnade, die Ihnen Gott gibt. Wenn Ihr Glaube in dieser Beziehung schwach wird, so zieht Gott diese Gnade zurück. Seien Sie standhaft, wie ich es von Ihnen wünsche, und beten Sie zu Gott, dass Sie darob nicht stolz werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten Auszüge zur Lebensbeschreibung wie auch Aussprüche und Zitate aus Briefen vom Benediktinerpater Paul von Moll, der auch als den belgischen Pater Pio genannt wird. Diese Kleinschrift unter dem Titel Der Sänger der göttlichen Liebe und große Nothelfer wurde von Benedikt Stolz, OSB, geschrieben, vom Franz Reisinger Verlag, zweite Auflage im Jahre 1965. Radio Gloria wünscht Ihnen mit dem weiteren Programm viel Erbauung und Gottes Segen.